Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
Hallo und guten Tag. Ich bin Anja Kopf. Und heute ist Dienstag, der 20. Oktober 2020. Am Samstag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel noch einmal sehr eindringlich in einer Videobotschaft alle Bürgerinnen und Bürger gebeten, bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause. Denn Sie werden es wahrscheinlich mitbekommen haben, die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, die steigt. Und damit steigt auch die Last für die Gesundheitsämter und, wenn es mehr schwere Fälle gibt, auch die Last in den Krankenhäusern und für das Pflegepersonal. Aber genau das gilt es zu vermeiden. Wir fragen uns also, was heißt das für die kommenden Wochen? Worauf müssen wir uns denn überhaupt einstellen? Und es wurden ja auch viele Maßnahmen beschlossen von den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Machen diese Maßnahmen überhaupt Sinn, um den Anstieg der Neuinfektionen einzustemmen? Diese Fragen wollen wir heute mit dem Virologen Professor Bodo Plachter von der Universität Mainz besprechen.
Und wir wollen heute wieder die Fragen beantworten, die Sie uns zum Thema Corona-Pandemie geschickt haben. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser und hier im Podcast Klartext Corona, da wollen wir helfen, Informationen und Sachverhalte rund um die Pandemie besser verständlich zu machen.
Klartext Corona kommt von gesundheithören.de und wir gehören zur Apothekenumschau. So, dann kommen wir jetzt zuerst mal zu den Fragen der Hörerinnen und Hörer. Denn jetzt im Herbst steigen ja nicht nur die Corona-Zahlen, sondern es kommt auch die Grippesaison auf uns zu. Und gerade jetzt in der Pandemie wollen sich auch viele gegen die Grippe impfen lassen. Nun fragt sich ein Hörer, der vor kurzem wohl an Covid-19 erkrankt war, ob er Zeit verstreichen lassen soll nach der Erkrankung, bis er sich gegen Grippe impfen lässt. Vielleicht auch noch wichtig zu wissen, der Hörer ist 68 Jahre alt.
Das ist schwierig für mich von hier aus in seinem Einzelfall da etwas Konkretes dazu zu sagen. Das sollte man auch nicht tun auf die Entfernung. Er ist als ehemaliger Covid-19-Patient auch, ja, gehört er zu einer ganz besonderen Gruppe von Patienten, wo nur wenige Ärztinnen und Ärzte jetzt Behandlungserfahrung mit solchen Patienten haben. Und das heißt, da müsste er mit seiner Ärztin oder seinem Arzt konkret drüber sprechen. Ganz allgemein kann man aber sagen, dass nach durchgemachten Erkrankungen eine Impfung schon ohne weiteres möglich sein sollte und vermutlich auch ratsam ist, gerade hier, weil er damit zu einer doppelten Risikogruppe gehört. Einmal aufgrund seines Alters und andererseits aufgrund jetzt gerade dieser akuten Vorerkrankung.
Habe ich dich richtig verstanden, dass es also dazu noch keine wirklichen Erfahrungswerte und Empfehlungen gibt?
Die kann es ja nicht geben. Grundsätzlich ist aber eine Erkrankung in einem Gebiet erstmal kein Hinderungsgrund für eine Impfung, die vor einer anderen Erkrankung schützen soll. Im Gegenteil, ich würde davon ausgehen, dass auch seine Ärzte ihm zur Impfung raten werden.
Und zum Thema Grippeschutzimpfung schreibt uns dann noch eine Hörerin. Mir wurde heute gesagt, der Schutz der Grippeimpfung hält nur 3 Monate. Also müsste ich mich Mitte November impfen lassen, damit ich bis Ende Februar geschützt bin? Stimmt das denn so, Dennis, dass das nur 3 Monate lang hält, der Schutz?
Also allgemein heißt es zum Beispiel in den Fachinformationen der Grippeimpfung, das ist die Information, die auch für das Fachpersonal, also Ärztinnen und Ärzte und Apothekerinnen und Apotheker mitgegeben wird vom Hersteller, dass der Impfschutz für 6 bis 12 Monate anhält. Das ist auch die Begründung dafür, dass man normalerweise sagt, in einer Grippesaison, die normalerweise so gegen Ende des Jahres losgeht und bis ins Frühjahr hinein anhält, reicht eine Impfung. Das heißt aber auch, wenn ich mich jetzt impfen lasse, dass ich dann für die Saison bis in das Jahr 2021 hinein geschützt bin und dass das Thema dann erst wieder Herbst 2021 für mich relevant wird.
Und wie ist es mit dem Impfen, wenn man bereits eine Vorerkrankung hat? Ein Hörer ist an ALS, also ausgesprochen heißt die Krankheit amyotrophe Lateralsklerose, erkrankt. Er möchte wissen, ob er und seine Freundin, die ist wiederum an multipler Sklerose erkrankt, sich gegen die Grippe impfen lassen sollen.
Ja, die beiden gehören zu den Risikogruppen, wo man sagt, die sollen bitte gegen die Grippe geimpft werden. Das ist ja das, wozu das Robert-Koch-Institut und die Ständige Impfkommission eigentlich jedes Jahr aufrufen, dass die Menschen mit Risikoerkrankungen sich eben impfen lassen sollen. Und das wird normalerweise zu wenig gemacht. Und das heißt, wenn die zu ihrem Arzt gehen und darum bitten, wird der normalerweise sagen, klar, das ist sinnvoll, weil die Grippe, wenn Patientinnen und Patienten mit solchen Vorerkrankungen erkranken, eben auch besonders schwer zu verlaufen droht. Und da will man natürlich verhindern, dass aufgrund einer Grippeerkrankung die dann dauerhaften Schaden davon tragen.
Das ist ja letztendlich auch das, was man ganz oft in den Nachrichten auch hört, dass Impfrisikogruppen und auch Schwangere zum Beispiel eben vor allem diese Grippeimpfung empfangen sollten, ne?
Genau, es geht um diese Risikogruppen, die Schwangere aus der besonderen Situation und dem ungeborenen Kind heraus, dann mit Vorerkrankungen, das ist die zweite große Gruppe. Und dann werden normalerweise insbesondere die Menschen geimpft, die mit solchen Risikogruppen Kontakt haben. Also alle, die im Gesundheitswesen arbeiten und Menschen, die an anderer Stelle arbeiten, wo sie besonders viel Kontakt mit anderen Menschen haben.
Mhm. Jetzt habe ich noch abschließend eine Frage, die hat nichts mit der Grippeschutzimpfung zu tun. Es geht um eine Studie, die vor kurzem erschienen ist und die besagt, dass Coronaviren nicht nur wenige Tage, sondern deutlich länger auf Oberflächen halten. Sie sollen sogar 10 Tage länger als Grippeviren auf Oberflächen bleiben, die Coronaviren. Da fragt sich also eine verunsicherte Hörerin, was diese Erkenntnis für ihren Alltag bedeutet.
Das ist eine sehr spannende Studie, über die unter anderem auch Apothekenumschau.de berichtet hat, die man aber nochmal einordnen muss, glaube ich. Und im Ergebnis ist die Antwort auf die Frage der Hörerin, sie muss nichts anders machen als das, was wir seit mehreren Monaten jetzt jedem raten, also die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. Hier geht es jetzt insbesondere um das Händewaschen. Warum? In der Studie haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Australien überprüft, wie lange Viren von verschiedenen Oberflächen, auf die sie das vorher aufgebracht haben, das Virus, später wieder da herausgeholt werden können, also ausgewaschen bzw. abgestrichen, und dann, wie erfolgreich der Versuch ist, dann Zellkultur mit dem Virus wieder zu infizieren, um rauszufinden, ob das noch infektiöses, also ansteckendes Virus ist. Und was sie herausgefunden haben, ist, dass das tatsächlich bis zu 28 Tage lang möglich war unter bestimmten Laborbedingungen. Und um die Laborbedingungen geht's aber jetzt gerade. Weil das heißt zum Beispiel, das ist bei verschiedenen Temperaturen gemacht worden und diese 28-Tage-Frist, die bezieht sich auf eine Temperatur von 20 Grad Celsius auf Oberflächen wie eben Glas und Edelstahl und Papier und dem Kunststoff, aus dem Banknoten in Australien gemacht sind. Und das hat den Hintergrund, dass sie natürlich wissen wollten, wie ist das mit unseren Smartphone-Oberflächen zum Beispiel oder irgendwelchen Geländern, die wir anfassen oder eben mit Banknoten. Mhm. Und was sie dann aber noch zusätzlich gemacht haben, um die Ergebnisse auch vergleichen zu können und bestimmte Effekte auszuschließen. Sie haben zum Beispiel das Experiment im Dunkeln durchgeführt.
Das heißt also, das hat gar nichts mit der wirklichen Realität eigentlich zu tun.
Es ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass solche Studien stattfinden und es trägt unglaublich zu unserem Wissen über dieses Virus bei. Aber die Aussage der Studie ist eben nicht, dass das Virus in unserer Umgebung 28 Tage zum Beispiel auf Banknoten oder auf Handyoberflächen durchhält und dabei ansteckend bleibt, sondern unter diesen Studienbedingungen. Und daraus können wir jetzt wieder für den Schutz vor dem Virus oder auch die Bekämpfung des Virus im öffentlichen Raum bestimmte Schlussfolgerungen ziehen. Das ist jetzt wieder die Aufgabe von Wissenschaftlern, da weitere Experimente drauf aufzusetzen.
Allerdings heißt es ja, dass das Virus da ist, nicht unbedingt, dass es eben auch für die große Übertragung irgendwie verantwortlich ist.
Das ist genau der Punkt, der es so spannend macht. Also wir wissen ja ganz praktisch, dass bis heute eigentlich die Übertragung über diese Schmierinfektion, darum geht's ja hier, also ich nehme das Virus an meiner Hand auf, wasch mir die Hand dann nicht und fass mir irgendwo an eine Schleimhaut, sei es am Auge oder im Mund oder wie auch immer. Da spielt es ja eigentlich keine Rolle. Also es gibt eigentlich keine solchen Übertragungswege, die belegt wären, wo Menschen das über die Schmierinfektion nur aufgenommen haben können. Wir wissen, dass es eine große Rolle spielt über Tröpfcheninfektionen, über die Aerosole, da reden wir die ganze Zeit drüber. Und insofern ist das auf der einen Seite hochgradig interessant, sich damit auseinanderzusetzen für die Praxis, und das war die Frage der Hörerin, spielt es, glaube ich, eine untergeordnete Rolle. Es ist aber schon ein Hinweis darauf, dass so dieser Ansatz, dass wir auch bis heute immer sagen, auch Händehygiene ist wichtig, auch Hände waschen ist wichtig, auch Hände desinfizieren ist wichtig und es ist immer noch wichtig, sich nicht ständig ins Gesicht zu fassen nach Möglichkeit. Das ist genau der Grund, weshalb das auch wichtig ist. Auch wenn ich mir relativ sicher bin, dass jetzt unter diesen realen Bedingungen die 28 Tage normalerweise nicht gelten.
Dann danke ich dir, Dennis, dass du dich da nochmal so in die Studienlage eingegraben hast, um uns eben genau diese Frage zu beantworten.
Sehr gerne.
Kommen wir nun zum zweiten Teil des Podcasts. Den ganzen Sommer über wurden jeden Tag so um die 1000 Corona-Neuerkrankungen gemeldet. Vor einigen Wochen dann ist die Zahl plötzlich angestiegen. Erst überschritt sie die 2000er-Grenze, dann die 3000. Vergangene Woche meldete das Robert-Koch-Institut sogar über 7000 neue Infektionen an einem Tag. Die Bundesländer haben darauf reagiert. Es gab regionale Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen oder Maskenpflicht an öffentlichen Plätzen. Und auch die Bundeskanzlerin hat sich nochmal an die Bevölkerung gewandt. Sie rief die Bürgerinnen und Bürger in einem, wie ich finde, sehr eindringlichen Videoappell dazu auf, möglichst wenig zu reisen und wann immer es möglich ist, zu Hause zu bleiben. Genau diese Situation möchten wir mit Professor Bodo Plachter einordnen. Er ist Virologe und Infektionsepidemiologe an der Universität Mainz. Und von ihm möchten wir auch wissen, womit wir in den kommenden Wochen zu rechnen haben. Professor Plachter, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch nehmen.
Ja, gerne.
Bundeskanzlerin Angela Merkel, die hat bei einer Ansprache am Samstag ja nochmal ziemlich klar gemacht, dass die Lage gerade echt ernst ist. Wir müssen alle die Schutzmaßnahmen befolgen, wir sollen wenig Menschen treffen, die Reisen einschränken, damit sich das Virus nicht noch weiter ausbreitet. Sehen Sie die Lage denn ähnlich brisant?
Ja, zunächst haben wir natürlich schon die Situation tatsächlich, dass sich die Zahlen, die Neuinfektionszahlen nach oben bewegen und halt auch die Zahlen, die relativen Zahlen, das heißt also die Anzahl der Teste, die über alles positiv ausfallen, also dieser Prozentsatz, der geht auch nach oben. Es ist also nicht nur so, dass tatsächlich mehr getestet wird, sondern es ist natürlich auch so, dass mehr Positive tatsächlich herausgefunden werden.
Sie finden also schon, dass die Lage gerade ziemlich brisant ist?
Ja, das auf jeden Fall, weil eben diese Nachverfolgung im Augenblick an die Grenzen kommt. Weil man eben relativ viele neue Infektionen hat und man kann sich vorstellen, dass natürlich die Gesundheitsämter und die Behörden dann relativ schnell an ihre Grenzen kommen. Und daher ist die Lage insofern ernst, weil wir eben so ein bisschen die Kontrolle verlieren über das Geschehen, eben dann eben nicht mehr wirklich eingrenzen können, nicht mehr kontrollieren können, was passiert. Und das kann natürlich dann sehr schnell dazu führen, dass auch die Zahlen noch weiter steigen und dann in der Konsequenz natürlich auch mehr Erkrankungsfälle gesehen werden, mehr Krankenhausaufnahmen erfolgen. Und dann leider halt auch mehr Menschen auf der Intensivstation behandelt werden müssen. All das muss man im Blick haben. Und daher sehe ich durchaus, ähnlich wie die Bundeskanzlerin, dass eben die Situation durchaus im Augenblick kritisch ist und man gegensteuern muss.
Inzwischen, da stecken sich ja auch immer mehr jüngere Menschen an. Die trifft es nicht so schlimm. Der Krankheitsverlauf ist nicht so schwer. Das ist häufig ein Argument von Leuten, die die Brisanz der Lage abwiegeln wollen. Was sagen Sie denn zu diesem Argument?
Ja, zunächst mal war natürlich die Geschichte, dass über die Reisen und auch natürlich über das Partyverhalten sich in den vergangenen Wochen mehr junge Menschen angesteckt haben als ältere Menschen. Das ist richtig. Nur jetzt beobachtet man, wenn man die Zahlen auch vom Robert-Koch-Institut anschaut, dass mehr und mehr auch wieder ältere Menschen sich infizieren, schlicht und ergreifend, weil halt die Jüngeren auch irgendwann wieder die Älteren, die Großeltern, die Eltern eben treffen und damit natürlich auch die Infektion zum Beispiel auch wieder in Altenheime eingeschleppt wird. Und das ist natürlich ein großes Problem, dass eben gerade die sogenannte vulnerable Bevölkerungs- oder Altersgruppe jetzt wieder verstärkt betroffen wird. Und das ist die Erfahrung aus dieser Pandemie auch natürlich zu erwarten ist, dass wieder mehr Krankheitsfälle und leider auch mehr Todesfälle dann auftreten. Das heißt also, in der Tat hat man jetzt so einen leichten Trend, dass eben die Krankheitslast wieder zunimmt. Und zum anderen, zu den Jungen vielleicht auch noch ganz kurz, das ist natürlich alles Statistik. Es ist richtig, dass die meisten jüngeren Menschen die Infektion relativ gut überstehen. Aber eben nur die meisten. Es gibt eben da auch schwere Fälle und auch eben Todesfälle, auch in jüngeren Bevölkerungsgruppen. Und die Medizin weiß noch nicht wirklich gut darüber Bescheid, warum manche Menschen quasi symptomfrei sich infizieren mit diesem Erreger und andere schwer krank werden, unabhängig vom Alter zum Teil. Sodass man also sagen muss, für den Einzelnen besteht natürlich trotzdem ein gewisses Risiko, auch schwer zu erkranken an dieser Infektion. Und daher gilt da auch sicherlich auch in diesen Bevölkerungsgruppen, man sollte sich so gut wie es geht eben versuchen zu schützen mit den Maßnahmen, die man eben hat, die wir jetzt alle kennen, mit der Maske, mit dem Abstand etc. Auch eben aus Selbstschutz tatsächlich, nicht nur für die anderen, sondern für sich selber auch durchaus nachzudenken, ob man denn jetzt wirklich eine Feier machen muss, wirklich eine Party feiern muss oder ob man da lieber mal auf die sichere Seite geht.
Mhm. Jetzt ist es ja so, letzte Woche wurden ja Rekordwerte hinsichtlich der Neuinfektionen vom Robert-Koch-Institut gemeldet. Wenn man jetzt mal einrechnet, dass es 3 bis 5 Tage dauert, bis die Leute Symptome zeigen, dann zum Testen gehen, dann braucht nochmal der Test, bis das überhaupt gemeldet wird. Das heißt also, man hat da ja so einen Zeitverzug von, ich sage jetzt mal, 1 bis 2 Wochen. Wenn wir da jetzt zurückrechnen, dann müssen sich ja viele Leute so um Anfang Oktober angesteckt haben. Können Sie sich erklären, was da sich geändert hat bei uns in der Gesellschaft, dass da auf einmal sich so viele infiziert haben?
Naja, das ist ja bei diesen Pandemien oder bei diesen Kurven, die man jetzt sieht, ja immer so, dass das zunächst mal sehr schleichend beginnt und dann eben aufgrund dieser R-Zahlen, die auch immer wieder genannt werden, eben sich deutlich verschnellert sozusagen, bis hin dann eben, was die Kanzlerin dann eben auch immer andeutet, dieser exponentielle Verlauf eintritt. Das schleicht zunächst mal so vor sich hin und da muss gar kein besonderes Ereignis stattfinden, sondern es müssen einfach einige Infizierte eben außer Kontrolle sein sozusagen, wenn man so möchte, nicht in Quarantäne, sehr viele anstecken und dann kann man sich vorstellen, das geht dann relativ schnell nach oben. Ich glaube gar nicht, dass da Anfang Oktober sowas Besonderes stattgefunden hat. Das andere Argument und der andere Punkt, den man auch bedenken muss, der so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, aber was sicherlich stimmt, ich meine, wir laufen jetzt in die kalte Jahreszeit und die meisten Infektionserreger oder Infektionen der Atemwege sind halt besonders während der kalten Jahreszeit prävalent, also häufig zu finden. Und es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund zu glauben, dass das bei diesem Erreger, bei diesem SARS-CoV-2 anders wäre. Das heißt, wir haben in der Tat natürlich so ein Tal, wenn man so möchte, während der Sommermonate gehabt, was die Infektionszahlen angeht. Aber es ist halt auch tatsächlich die Witterung. Wir haben jetzt eben deutlich kühlere Temperaturen, zum Teil auch schon regnerisches Wetter. Und das trägt natürlich dazu bei, dass sich so ein Infektionserreger der Atemwege eben an besser verbreiten kann. Da gibt es unterschiedliche Hypothesen und Gründe dafür, aber das ist natürlich eine Erfahrung, die wir alle kennen. Die Erkältungen und die Infektionen, die holt man sich in der Regel im Winter und nicht im Sommer.
Mhm. Die Politik hat ja jetzt versucht, so ein System zu entwickeln, ab welchem Zeitpunkt die Maßnahmen verschärft werden sollen. Also der sogenannte 7-Tage-Inzidenzwert ist jetzt die letzten Wochen hoch und runter gemeldet worden. Da gilt ja eine Stadt oder ein Landkreis eben als Risikogebiet, wenn es innerhalb von 7 Tagen 50 Fälle pro 100.000 Einwohner gemeldet hat. Dann gibt es noch so eine Art Vorab-Alarmstufe mit 35 Fällen. Können Sie sich denn erklären, woher sich genau diese Werte, also 50 und 35, ableiten? Und macht das aus medizinischer Sicht überhaupt Sinn?
Ja, diese Werte sind natürlich irgendwo festgelegt, sicherlich in einer gewissen Weise willkürlich festgelegt. Aber das heißt nicht, dass sie keinen Sinn machen, sondern gerade die 50, das sind so die Werte, die halt auch von den Gesundheitsämtern immer wieder genannt werden, dass das so der Bereich ist, wo man sagen kann, das kann von den Gesundheitsbehörden und vom öffentlichen Gesundheitsdienst irgendwo noch eingegrenzt werden. Da kann man reagieren, da kann man eben die Ausbrüche auch erkennen und Quarantäne aussprechen, testen und so weiter. Es gibt da dann wohl die Erfahrungswerte, wenn das eben deutlich drüber geht, dann ist man einfach über die Kapazität dessen, was man noch machen kann, beziehungsweise die Möglichkeiten, die dann überhaupt noch existieren, Dinge einzugrenzen. Und dann wird es eben sehr, sehr schwierig. Daher eben gilt das so ein bisschen als Gradmesser, was denn eigentlich in einem bestimmten Bereich passiert. Ob das jetzt 50 oder 60 sind, das wird es wahrscheinlich nicht verändern, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man 50 oder 200 hat, dann ist das natürlich ein deutlich größeres Problem. Daher wird man dann entsprechend versuchen, gegenzuregulieren, um eben diese Zahl von 50 oder wenn es dann halt drüber geht, sehr schnell wieder zu reduzieren, damit das Geschehen auch kontrollierbar bleibt. Und das betrifft im Wesentlichen natürlich den öffentlichen Gesundheitsbereich, also die Gesundheitsämter.
Mit diesem Wert hängen ja auch Maßnahmen zusammen, die vor kurzem eingeführt wurden. Stichwort Beherbergungsverbot, Sperrstunden. Die stoßen ja auf massiven Widerstand aus der Bevölkerung vor allem. Da heißt es oft, das sei nicht verhältnismäßig. Stimmen Sie dem zu? Also kann das Virus aufhalten, wenn die Leute eben nicht mehr in Hotels aufgenommen werden oder wenn ab 22, 23 Uhr kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden darf?
Ja, das mit den Hotels und der Beherbergung ist natürlich schon in starker Kritik und wird auch von Experten sehr kritisch gesehen natürlich. Die Bereiche selber sind sicherlich nicht das Problem. Ich denke, man hat eben diese Maßnahmen auch ergriffen, um einfach Reisen einzuschränken, weil das natürlich nicht erst seit Ischgl, sondern im Prinzip für die ganze Pandemie natürlich gilt. Je stärker man natürlich reist, desto schneller wird der Erreger verbreitet. Aber das ist natürlich innerhalb von Deutschland schwer zu kontrollieren. Insofern ist natürlich da die Kritik sicherlich so ein bisschen berechtigt mit diesem Beherbergungsverbot, was sicherlich nicht die erste Maßnahme ist, die man greifen müsste. Alkohol ist halt generell eine kritische Geschichte. Insgesamt ist natürlich das Ziel, auch in den Gaststätten natürlich irgendwo die Kontrolle zu behalten über das, was da passiert. Und das ist dann wird halt umso schwieriger, je mehr Alkohol dann auch konsumiert wurde. Insofern ist es in gewisser Weise nachvollziehbar, aber natürlich die Frage ist, wie weit das verhältnismäßig wirklich ist und ob da nicht andere Maßnahmen vielleicht eher hilfreich wären.
Wenn Sie sich jetzt die Lage eben momentan so ansehen und eben auch welche Maßnahmen bereits ergriffen wurden, welche Maßnahmen würden Sie denn als Virologe als vielversprechend ansehen?
Ich denke, die Maßnahmen, die es gibt, die sind eigentlich schon sehr vernünftig. Sie müssen halt nur umgesetzt werden. Der Punkt ist, wir haben natürlich ein ganz großes Problem, rein medizinisch, dann, wenn viele ältere Menschen sich infizieren. Weil das ist die Erfahrung aus dieser Pandemie, dass dann auch die Menschen, die dann eben ärztliche Betreuung brauchen, die in die Krankenhäuser aufgenommen werden müssen, die dann unter Umständen auch intensivmedizinisch betreut werden müssen. Und was sicherlich wünschenswert wäre, wenn das Bewusstsein gerade in dieser Bevölkerungsgruppe etwas noch wachsen würde, ist ja schon gut vorhanden, aber dass man immer wieder eben erwähnt, dass man sich eben selber schützen muss im Augenblick. Die Prävention der Infektion ist immer noch die beste Heilung. Denn viel mehr jetzt einzuschränken, das öffentliche Leben wieder runterzufahren, ich glaube, das ist schwierig umzusetzen, weil auch natürlich die Wirtschaft hier viel zu stark leiden würde. Das lässt sich nicht wirklich vertreten mehr. Das heißt also, es kommt jetzt eher auf den Einzelnen an, sich selber zu schützen und eben die Infektion zu verhindern. Und jede Infektion, die verhindert wird, entlastet natürlich auch das Gesundheitssystem dann schlussendlich.
Jetzt haben wir zwar keine Glaskugel hier zur Hand, leider, aber ein paar Erfahrungswerte. Was würden Sie denn in den kommenden Wochen und Monaten erwarten? Was kommt denn jetzt auf uns zu?
Ja, ich glaube, es würde sich eine Illusion hingeben, wenn man jetzt sagen würde, wir werden Infektionen und Infektionszahlen jetzt wieder in den Bereich bekommen, der im August zum Beispiel zu sehen war. Also wir werden schon damit leben müssen. Das große Ziel muss sein, tatsächlich irgendwo diese Kontrolle für sich selber zu behalten, auch der eigenen Familie zu behalten und zu schauen, dass man möglichst sicher eben durch diesen Winter kommt, bis dann vielleicht dann doch irgendwann mal ein Impfstoff oder eine vernünftige Therapie auch zur Verfügung steht.
Herr Professor Plachter, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit für dieses wirklich informative und auch ausführliche Gespräch genommen haben. Danke.
Ja, bitte gerne.
Ob die Corona-Warn-App wirklich etwas bringt, daran scheiden sich weiterhin die Geister. Auch in der Politik ist man sich uneins. Der Chef vom Bundeskanzleramt, Helge Braun, hat jetzt nochmal für die App geworben. Er sagt, wenn die Gesundheitsämter nicht mehr hinterherkommen, dann sei die App das einzige Instrument, das einen noch auf Corona-Kontakte hinweist. Ziemlich skeptisch hingegen hat sich zum Beispiel Bayerns Ministerpräsident Söder geäußert. Er spricht von einem zahnlosen Tiger und hält die App bislang für praktisch wirkungslos. Er wünscht sich ein Update, damit die App besser wird. Und in der nächsten Folge geht es um das Blutspenden. Denn in Deutschland werden die Blutkonserven knapp. Viele trauen sich aus Angst vor einer Corona-Ansteckung nicht mehr zum Blutspenden zu gehen. Wir fragen nach, wie Medizinerinnen und Mediziner damit umgehen. Mein Name ist Anja Kopf.
Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Sollten Sie weitere Fragen rund um das Coronavirus haben, dann schicken Sie die gerne an redaktion@gesundheithoeren.de. Wir beantworten die entweder selbst gerne oder, falls wir nicht weiter wissen, dann laden wir uns eine Expertin oder einen Experten ein und sprechen mit dem über die Fragen.
Und wenn Sie nach dieser Folge von Klartext Corona sagen, toller Podcast, den höre ich gerne wieder, dann abonnieren Sie uns doch. Entweder in der App, in der Sie uns gerade hören, oder auch bei Apple oder Spotify.
Klartext Corona.
Ein Podcast von gesundheithoeren.de und der Apothekenumschau.